sammeln, dann soll zum Ausdruck kommen, dass wir uns hier in der Burg Gottes geborgen und sicher fühlen können. Eine feste Burg ist unser Gott. Wir wollen heute miteinander das Reformationsfest feiern. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Wir wollen miteinander singen vom Lied Eine feste Burg 201, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für alle vor uns, die uns in diesem Stafettenlauf dein Evangelium weitergegeben haben. Wir wollen dir danken für Eltern, Lehrer, Erzieher, Pfarrer und Prediger und so viele treue Christen, die uns die ersten Schritte in die Nachfolge geführt haben. Herr, wir nehmen oft den Weg mit dir so harmlos und wir denken nicht daran, in welche Kämpfe wir da gestellt sind. Und dann erliegen wir in den Versuchungen. Hilf uns heute zu einem klaren Erkennen der Gefahren und der Bedrohungen, in denen deine Gemeinde steht. Und hilf uns dann zu einem Erkennen, worin wir stark sind, worin wir etwas erreichen können für dich. Und lehre du uns dann den Glauben an dich, das Vertrauen in dich und den neuen Mut, viel für dich zu wagen. Herr, erneuere du deine Gemeinde und fange du bei uns heute an, uns wieder zurückzuführen in den Glauben an dich, in den ursprünglichen Gehorsam, in das Vertrauen auf dein Wort. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, wir danken dir, dass du nahe bist denen, die zerbrochenes Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus Epheser 6, Vers 11 bis 17. Schließlich seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn Sie wissen, wie schwierig Ihre Kämpfe mit Fleisch und Blut sind, dann verstehen Sie, was Paulus sagen will. Wir haben nicht bloß mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet mit Wahrheit und gerüstet mit dem Panzer der Gerechtigkeit und tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und haben wir heute eine Ich will da doch noch ein Wort dazu sagen. Das ist das Orchester des offenen Abends. Wir kennen ja Chor und Band. Der Anlass ist nicht zufällig. Es ist jetzt im November 25 Jahre her, dass es einen offenen Abend in Stuttgart gibt. Und wir freuen uns auch über diese 25 Jahre Geschichte, wo der Herr in unserer Stadt gehandelt hat. Es ist eine große Ermutigung für alle, die zum Volk Gottes gehören, in unseren Tagen zu erleben, dass der Herr auch große Dinge tun kann. Und Land auf, Land ab, wenn man davon redet, dann fällt immer wieder das Wort vom offenen Abend in Stuttgart. Wir wissen, dass das kein Menschenwerk war, obwohl mir es gerade auch bezeichnend war, dass der Dirigent des Orchesters selber den schwierigsten Violin-Solo-Part gespielt hat. Das ist im offenen Abend immer so, dass der Leiter den schwierigsten Part selber mitspielt. Aber das ist schön, dass der Herr gesegnet hat. Und das soll eine Ermutigung sein für den Platz, an dem Sie stehen. Nicht zu sagen, ich bin nur an einer kleinen Stelle, sondern der Herr segnet die Treue und die Hingabe. Wir wünschen neue, gesegnete und reiche 25 Jahre in der kommenden Zeit des offenen Abends. Und nun wollen wir miteinander singen, Ich weiß, woran ich glaube. Ich will an dieser Stelle auch die grüßen, die drüben sind in der Übertragung. Sie mögen bitte nicht ärgerlich sein. Wir haben im zweiten Gottesdienst immer noch mehr Platz, da sind nicht die Schwierigkeiten. Jetzt hoffentlich haben Sie auch drüben einen Segen. 278, 1 bis 3.
der Reihe Faustpfänder des Glaubens sprechen wir heute, wie man fest und gewiss wird. Wir haben aus 1. Korinther 1 den 8. Vers. Man kann ja oft einen Vers nicht so aus dem Zusammenhang herausreißen, und so lese ich nun doch von Vers 6 ab, auch wenn der Ton nachher auf dem 8. Vers liegt. Die Predigt von Christus ist unter euch so wirksam geworden, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Jetzt kommt unser Vers. Der wird euch auch festerhalten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Frei übersetzt, dass niemand an euch mehr etwas kritisieren kann, selbst am Gerichtstag Gottes. Herr, erläutere du selber dein Wort. Amen. Reformationstag, also ein festlicher Anlass, ist das nicht. Wir können heute nicht mehr wie in den Jahrhunderten vor uns diese triumphalen Reformationsfeiern. Das kam ja davon her, dass man ein falsches Geschichtsbild hatte. Man hat sich eingeredet, Reformation, da hat der Martin Luther die Türen vom finsteren Mittelalter aufgestoßen und hat die Menschheit in eine sonnige, herrliche Zukunft geführt. Denn diese Zukunft, die heißt, der Mensch entdeckt seine Vernunft. Das war ja die Zeit der Aufklärung, wo der Mensch sagte, sieh, ich bin doch noch jemand. Martin Luther hat uns dorthin geführt zur Mündigkeit des Menschen, hat uns frei gemacht von allem anderen. Aber diese Bewegung hat ja geendet in Unglauben. Und wir können nicht mehr so leicht heute vom Fortschritt reden. Wir haben ja sehr viele Fragen, ob diese Welt heute wirklich noch den Fortschritt in sich trägt. Reformation, dann erinnern wir uns an etwas anderes. Da erinnern wir uns, wie die Kirche entartete. Das ist kein festlicher Anlass. Damals, als hätten die Menschen zum Himmel gewiesen werden sollen, haben die Kirchenfunktionäre die größten Schätze auf Erden zusammengesammelt. Statt dass man von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen hat, hat die Schlitzohrigkeit der Menschen Triumphe gefeiert, und Heuchelei und Hurerei, das war in der Kirche gang und gäbe. Es gab Menschen, die sich mit göttlicher Autorität umgaben und dabei das Wort Gottes mit Füßen getreten haben. Das sind wahrlich keine Gründe zum Feiern. Vielleicht hat man das in vergangenen Jahren auch nur deshalb gefeiert und hat das immer ganz breit ausgetreten, auch von den Kanzeln, weil man gesagt hat, lieber Gott, wie froh bin ich, dass ich nicht die und die Konfession habe. Ich bin ja evangelisch, ich bin protestantisch, bei mir gibt's sowas nicht. Das ist die andere Konfession, die mit dem anderen Gesangbuch. Ja, da waren so wüste Dinge drin. Und es ist gar nicht verwunderlich, dass dann ein Remigius Bäumer mal den Spieß rumdreht und uns sagt, bei euch ist auch nicht so ganz sauber. Aber ich will darüber jetzt nicht streiten, wer da recht hat. Ich glaube, dass beides müßig ist. Ist das nicht eine Erinnerung daran, dass die Kirche eine sehr menschliche Einrichtung ist? Das regt manche auf. Ich sage das sehr bewusst. Ich sage das sehr überlegt. Die Kirche Jesu Christi auf Erden ist eine sehr menschliche Einrichtung. Und das können Sie schon beobachten beim Israel des Alten Testaments. Dass da, wo Gott sich offenbart hat, selbst am Tempel ein Götzendienst wucherte, dass sie nicht davor zurückgeschreckt sind, die eherne Schlange in den Tempel zu stellen und anzubeten, dass sie nicht in Jerusalem sich zu gut waren, Menschen zu opfern dem Gott Moloch, dass das Gottesvolk sich so verändern kann, ja so verdrehen kann, ins Gegenteil, das ist erschütternd. Und jetzt sagen Sie nur nicht, dass die Urgemeinde so über allen Nöten und Sünden erhaben gewesen sei. In der Urgemeinde wissen wir sehr wohl von groben Sünden, Ananias und Sapphira. Wir wissen von Spannungen, die es gegeben hat, wie Missstände damals auch unter diesen Christen Einzug gehalten haben. Darum, da kann ich mich nicht trösten. Ja, was sollen wir dann tun? Dann ist das am Reformationstag ja schwierig. Jetzt will ich bloß fragen, war das nur damals so im Jahre 1517? Oder ist das nicht eine dauernde Bedrohung der Kirche? Dann sollten wir sehr gezielt jetzt fragen, Herr, was ist mit uns? Und wie sieht es bei uns aus? Stimmt unser Leben mit deinem Wort denn überein? Das ist kein Anlass zum Triumphe feiern. Dann ist der Reformationstag ein Tag, wo wir uns überlegen, ob wir nicht zur Buße, zur Umkehr kommen sollten, ob wir uns vor Gott nicht beugen sollten unter der Schuld unseres Lebens. Das ist erschütternd, dass ich die Kirche verdrehen kann zu einer sehr, sehr, sehr von Gott abgefallenen, teuflischen Vereinigung. Und dass das uns jeden Tag bewusst sein muss, das ist der Anlass des Reformationstages. Da wollen wir daran denken, dass der Teufel mit Vorliebe die frommen Masken trägt. Und dass Gottes Gerichte in der Kirche beginnen, dass oft die Entartung der weltlichen Organisationen und Vereinigungen gar nicht so schlimm ist, wie man es oft predigt, sondern dass es viel, viel schlimmer ist, wenn ein Christ von seinem Herrn abfällt und im Wort Gottes untreu wird. Weil dann ist das, wie wenn Sie ein Verkehrszeichen in der Straße umdrehen, dann kommt alles durcheinander. Dann stimmt nichts mehr, denn die, die das Wort Gottes haben, die müssen ja noch Orientierung geben können. Wenn das hinfällt, dann geht erst die Welt zugrunde. Nun gibt es manche, die hören das befriedigt und werden das ausschlachten und werden sagen, aha, jetzt hat er was gesagt. Darum verlasse ich die Landeskirche und gehe zu irgendeinem Sektenverein. Und dort ist das Reich Gottes aber verwirklicht. Oh, wie wir uns lieb haben. Und wenn ich die und jene treffe, da ist das perfekt. Wenn Sie dumm sind, machen Sie sowas. Wenn Sie naiv sind. Und das sollten Sie wissen, dass das mit Vorliebe genau der gleiche Tummelplatz des Teufels ist. Dass er sich genau diese Maske anziehen kann und dass das gar keine Rettung ist. Der Teufel beherrscht auch das pietistische Entschiedenheitsvokabular aufs Beste. Und wenn Sie nur ein wenig nüchtern sich umsehen, müssen Sie sagen, ja, das ist ja überall eine Not. Selbst da, wo man behauptet, es wäre alles so vorbildlich und perfekt, das mag in den ersten zwei Gründerjahren noch relativ ordentlich sein. Aber dann, auf einmal, gibt das da ganz andere Strömungen. Ja, jetzt werden Sie unsicher und sagen, ja, wo soll ich dann denn mich hinwenden? Sie sollen nicht an die Kirche glauben. Das wäre das erste wichtige Mal vom Reformationsfest, sondern Sie sollen selbst glauben. Und darum spreche ich heute darüber, wie man fest und gewiss wird. Ich möchte zuerst darüber sprechen, fest werden. Fest werden. Die Reformation hat eine ungeheure Erschütterung der damaligen Welt mit sich gebracht. Das hat ja Kaiser und Reich nicht losgelassen. Die Reichstage waren von dem Thema beherrscht. Das Thema, das damals Martin Luther stellte. Und Sie fragen mit Recht, wie ist denn das möglich? Martin Luther hat keine Presseorgane hinter sich gehabt, er hatte keine weltliche Macht hinter sich. Wie ist es ihm nur gelungen, die Menschen auf sein Thema hinzulenken? Manche meinen heute, das sei damals so in der Luft gelegen. Ich weiß nicht, ob das so in der Luft gelegen war. Das leichtsinnige Leben, das gottlose Leben lag damals bei Kaiser und Papst sehr viel mehr in der Luft. Martin Luther hatte weniger hinter sich als Johann Hus, den sie in Konstanz verbrannt haben. Johann Hus hatte noch das böhmische Volk hinter sich. Das war eine Volksbewegung. Martin Luther war ein Einzelner. Aber was war geschehen? Er hatte für sich allein die Frage durchgedacht, was hat der Mensch, worauf er sich fest verlassen kann? Er hat die Sinnfrage gestellt nach seinem Leben. Er hat darüber nachgedacht und hat sich mit den verbreiteten Antworten nicht begnügen lassen. Er hat weiter gefragt und geforscht. Und bei diesem Forschen über der Bibel ist ihm in einer neuen Weise bewusst geworden, ja, was schon immer in der Bibel drin stand. Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Der einzige Halt des Menschen im Leben und im Sterben. Darum hat das Luther geärgert, dass man Menschen an kirchliche Institutionen binden wollte oder dass man ihnen andere Sicherheiten geben wollte als allein Jesus Christus und den Glauben an ihn. Von seiner Entdeckung her fiel ihm erst der Unterschied auf zwischen kirchlicher Anmaßung und dem, was Gottes Wort wirklich sagt. Und darum hat er in diesen heftigen Worten gesprochen, darum hat er diese falschen Autoritäten gebrandmarkt, angegriffen. Er hat sie nicht mehr gelten lassen. Vor dem einen, was er sagen wollte, ich bin nur in Jesus geborgen, ich muss das für mich selber wissen, ob Jesus mich angenommen hat, ob ich bei Christus stehe und ob er mich hält. Das hat ihm eine unheimliche Sicherheit gegeben. So unheimlich, dass wir als Kinder schon immer gestaunt haben, wie er damals hineinzog nach Worms zum Reichstag und sagte, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel da drin sitzen, haben Sie eine solche Sicherheit? Ist das möglich, dass ein Mensch so eine Festigkeit bekommt durch seine Verbindung mit Jesus, dass er Mut hat und sagt, da kann doch nichts mehr geschehen? Und er hat die Gemeinde Gottes, die Gläubigen zurückrufen wollen und sagt, lasst doch alle falschen Sicherheiten, das nützt euch nichts, ob die Welt euch schön redet, ob die Menschen für euch sind, ob er Macht oder ob er Geld hat, ist völlig unwichtig. Ihr könnt selbst gegen Kaiser und Reich stehen, aber wichtig ist, ob ihr Gottes Gnade empfangen habt. Ob Gottes Gnade euch gilt, dann können die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen. Wenn wir heute Reformationsfest feiern, ist das eine Frage an uns. Haben wir diese Glaubensgewissheit und diese Festigkeit? Wir wissen, was sollen wir denn tun in der Mission? Ja, wenn Sie die Ratgeber fragen, wenn Sie die Menschen fragen der Welt, was sollen Sie tun? Da kriegen Sie lauter verschiedene Antworten. Da werden Sie irritiert. Und heute macht ja die Christenheit einen sehr verzweifelten Eindruck. Sie kann die Stimme nicht mehr ordnen, die da kommen. Es hilft doch dann nur eine Rückkehr. Machen Sie doch diese Rückbesinnung. Das war in der Reformation nicht von oben nach unten organisiert, sondern das war eine Bewegung von einzelnen Menschen, die den Ruf aufnahmen. Dann machen Sie das wieder und sagen Sie, wo gibt Christus mir einen Auftrag? Und wenn ich Christus hinter mir habe, dann bin ich stärker als tausend und abertausend Menschen um mich her. Wenn Christus lebendig hinter mir steht, dann kann ich ungeheuer viel wirken. Und dann macht das gar nichts aus, wenn ich Widerspruch empfange, wenn ich von Menschen angegriffen und unter Feindschaft gerade. Ich bin von Christus gehalten und geborgen. Man hat jetzt immer wieder erinnert an die 450 Jahre Augsburger Konfession. Damals hat ja Luther sehr gebangt um die Sache des Evangeliums. Er saß auf der Feste Coburg, das war der äußerste Platz, wo er noch unter einem Landesfürsten war, der ihn behüten und beschützen konnte. Nach Coburg selbst konnte er nicht hineingehen, weil er seines Lebens nicht mehr sicher war. Und dort hat er die Auslegung des 118. Psalmes geschrieben. Unter dem Eindruck der Kompromissleute von Augsburg auf dem Reichstag. Er hat den Philipp Melanchthon angefleht. Du suchst deine Sache mit Tricks durchzukriegen, statt dass du auf den Herrn baust. Das braucht doch der Herr nicht, Diplomaten. Die Sache Jesu wurde immer so gebaut, wo keine Hoffnung mehr war. Und lassen Sie mich im Originalton Martin Luther lesen, wenn er da sagt, stoßen können Sie, aber fällen können Sie nicht. Martern können sie, aber ausrotten können sie nicht. Schlagen können sie, aber zwingen können sie nicht. Hindern können sie, aber wehren können sie nicht. Zähne blecken können sie, aber fressen können sie nicht. Morden, brennen, henken, ertränken können sie, aber dämpfen können sie nicht. Die Bewegung des Reiches Gottes können sie doch nicht dämpfen. Morden, brennen, henken, ertränken können sie. Verjagen, rauben, nehmen können sie. Zum Schweigen bringen können sie dennoch nicht. Da steht das Ziel, der Herr hilft mir. Wer sind die, die wieder des Herrn Hilfe etwas auszurichten vermögen? Wie werden sie fest? Paulus spricht davon, das Wort ist unter euch kräftig geworden. Das Wort, das hier für kräftig steht, heißt, ist in eurem Leben befestigt geworden. Das war der Anfang der Reformation. Alle anderen Deutungen sind nicht richtig. Das war der Anfang, dass ein Mensch in seinem eigenen Glaubensleben das mit Jesus Christus festmachte und ihm glaubte. Er hat erkannt, was Christus ihm gab. Und dann hat er gesagt, das stimmt doch gar nicht, dass man sich auf seine Taufe berufen kann. Das stimmt auch so nicht, wenn Sie sagen, dass Luther sich so auf seine Taufe berufen habe. Weil Luther nicht eine Sakramentsgewissheit lehrte, sondern sagte, im Sakrament gibt sich dir Christus hin. Und er hat vom Abendmahl gesagt, nicht das Essen macht's, nicht das, was du zwischen den Zähnen hast, macht's, sondern glaubst du, so hast du Christus für dich hingegeben, für deine Sünden in den Tod gegeben. Und dann werden sie fest. Dann haben sie eine Festigkeit. Und können hier im 20. Jahrhundert Großes vollbringen. Zweitens, ich muss jetzt vom Feststehen reden. Das hängt ganz eng damit zusammen. Das sieht so aus, wie wenn die Evangelischen dann so sture Böcke wären. Ich liebe das Wort Protestanten gar nicht, weil das so vom Protestieren herkommt. Ich glaube, dass evangelische Christen, wo sie Jesus als ihren Herrn erkannt haben, sehr feststehende Leute sind. Mutig. Und da merkt man auf einmal, das war ja nicht bloß in der Zeit der Reformation so. Sobald Menschen im Evangelium erkannt haben, das ist der Auftrag, das muss ich verkündigen, dann blieben sie der Zeitmode zum Trotz bei ihrer Sache. Das kann man ja gar nicht glauben, dass in Württemberg einmal, in unserem frommen Württemberg, das Konsistorium, die Kirchenleitung, selbst beunruhigt war, weil in Tübingen einige rohe Gurken, Weingärtnersleute, in Häuschen zusammenkamen und miteinander Bibel lasen. Oh, was wird da geschehen? Es ist merkwürdig, dass sogar Christen darüber Angst kriegen. Wenn sie ernst machen mit dem Glauben, werden sie staunen, unter welchen Beschuss sie geraten. Und zwar von Leuten, wo sie immer bisher gemeint haben, die wären fromm. Mich bedrückt das bei meiner Arbeit von Licht im Osten, dass die Verfolgung, die es mit der stalinistischen, grausamen Verfolgung aufnehmen kann, in vielem vielleicht sogar noch unmenschlicher war als die stalinistische Zeit, von der orthodoxen christlichen Kirche ausging. Gegen die bekehrten und wiedergeborenen Christen in Russland. Habe mich in der letzten Zeit mit der englischen Erweckung beschäftigt, um 1740, diese Erweckung, die in England ganz viel bewirkt hat. Damals herrschten in England Kirchenzustände, die man kaum beschreiben kann. Dort gab es Bischöfe, die in 6 Jahren nicht einmal ihre Diözese aufsuchten. Die hatten dort einen Verweser eingesetzt und damit lief ihre Pfründe, noch 1740. Und dort waren 2 junge Prediger. Der eine war der Sonnyboy der damaligen anglikanischen Kirche, Whitfield, hat eine Predigerstelle in Westminster Abbey gehabt. Aber sie sagten, Whitfield, so darfst du nicht mehr predigen, das kann man hier nicht tun. Und sie wissen, dass er dann auf die Straße ging. Und er wurde dieser Straßenprediger, Sie müssen es noch lesen, wie der gezittert hat, als er die ersten 100 um sich sammelte. Als sie ihn aus der Kirche hinausgeworfen haben. Und dann hat er es Wesley überzeugt. Und das waren jene Bergarbeiter, die damals so maßlos ausgebeutet wurden. Und da haben sie erst gemerkt, dass das Führung Gottes sein kann. Da ist ja diese große Sozialbewegung in England entstanden. Das war diese große Glaubensbewegung, die sich um die Rechte der Menschen angenommen hat. Aus Glauben. Da sind Menschen festgestanden. Bei der Heilsarmee können sie es verfolgen. Als ich auf einer Kirchenversammlung, damals in der Methodistenkirche, eine Freikirche selber, das hat sich 100 Jahre in der gleichen Kirche, die aus Wesley entstanden war, wiederholt. Da wollten sie den jungen William Booth unter Druck bringen und haben von ihm verlangt, dass er sich endlich ihren Anordnungen beugt und nicht mehr so, wie er sagte, er muss es um seines Glaubens willen. Sich rumgetreten, oben auf der Empore saß eine Frau. Die nickte ihm nur zu und dann stand er auf. Damit hat er die Methodistenkirche verlassen gehabt. Ich kann mich hier nicht ungeistlichen Anordnungen beugen. Jetzt, damit will ich nicht sagen, dass Sie in jedem Fall, wenn Sie Angriffe haben oder Widerspruch haben, sagen, Sie seien auf der rechten Linie. Das müssen Sie über dem Wort Gottes prüfen. Und das waren Kämpfe, die auch in der Reformation viel, viel persönliche Nöte gebracht haben. Wie oft war Luther angefochten, bin ich wirklich richtig? Die das so sicher sagen können, die sind sicher gar nicht auf dem richtigen Weg. Das ist wieder eine Sektenart, wo Menschen ihre eigenen Bewunderung sagen, ich habe den Weg Gottes gefunden. Das meine ich gar nicht. Aber dass Gott von ihnen verlangt zu stehen, der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Fest erhalten, dass sie stehen können. Natürlich stehen wir heute einsam gegen eine Meinung unserer Zeit. Viele von den Schülern sind schon in ihrer Schule in Auseinandersetzungen großer geistiger Art hineingerissen. In ihren Familien stehen sie und sagen, ich kann nicht mehr mit. Sie müssen stehen. Und diese Kämpfe sind am allerschlimmsten innerhalb der Kirche, in der Christenheit. Ich kann mir denken, wie auch in der Geschichte des offenen Abends, wir wollen nicht viel darüber reden, das Jubiläum ist am 6. November im Hospitalhof und nicht hier. Aber wie das oft war, dass man Prügel von irgendwoher bekommen hat, von Menschen, wo man dachte, die müssen sich doch eigentlich mitfreuen, was hier geschieht. Steht fest, steht fest. Ich will noch einmal lesen, Luther von der Feste Coburg an den Philipp Melanchthon, den Zweifler, den Zaudernden, den Unsicheren. Da schreibt er, der Ausgang der Sache martert dich. Gott hat dich in eine Sache gestellt, Philipp, den du weder in deiner Rhetorik noch in deiner Philosophie findest. Der heißt Glaube. Der Herr hat verheißen, dass er im Dunkeln wohnt. Und Finsternis hat er zu seiner Hülle gemacht. Hätte Mose das Ende begreifen wollen, wie er dem Heer Pharaos entgehen könnte, Israel wäre vielleicht bis auf den heutigen Tag noch in Ägypten. Der Herr mehre dir und uns allen den Glauben. Was kann der Satan samt der ganzen Welt antun, wenn wir den Glauben haben? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Stehen Sie fest. Da, wo wir abweichen von den Befehlen unseres Herrn, wo die Christenheit abweicht, ist sie unnütz und wird hinausgeworfen. Das ist das Erschütternde, was uns die Reformationsgeschichte lehrt. Und wo Einzelne ernst machen, kann Gott seine Gemeinde erneuern und Großes wirken. Vielleicht habe ich heute zu viel Beispiele. Ich will sie Ihnen doch alle noch sagen. Ich will sie nicht aufheben bis zum letzten Mal. Mein Herz ist voll davon, damit Sie es verstehen, um was es geht. Im deutschen Missionsjahrbuch 1980 steht die Geschichte des Kirchenpräsidenten der Mekane Jesuskirche in Äthiopien, der Kirche, die jetzt auch in sehr große Bedrohung gestellt ist, wo es wiederum dieses Feststehen geht. Die Anfänge liegen bei dem schwäbischen Missionar Dr. Ludwig Krapf, der auf dem Korntaler Friedhof begraben ist. Draußen in Korntal ist er gestorben, man hat ihn morgens gefunden, auf den Knien betend. Dieser Dr. Ludwig Krapf ist am Roten Meer damals in der Gegend von Eritrea ans Land gegangen, vor 140 Jahren, hat missioniert, unter größten Entbehrungen, krank. Eine Frau ist ihm weggestorben in Mombasa, zwei Kinder hat er dort beerdigt. Und er hatte eine Vision, nicht eine dieser schwärmerischen Vision, eine Schau, wie wir sagen, eine Idee. Das hat ihm Gott gezeigt. Die Galas, diese Leute dort oben in Äthiopien, das sind die geborenen Missionare für Afrika. Ach, das war der größte Reinfall. Krapf hat nie mehr was davon erlebt. Aber ein deutscher Erweckungsprediger, Ludwig Harms, hat die Idee aufgenommen und hat immer wieder davon gesprochen. Krapf hat uns gesagt, die Galas müsste man missionieren. Es hat nie geklappt. Einen Gala hat man missioniert. Krapf hat umsonst dort oben gearbeitet, in unseren Augen. Einen Gala hat man 1899 als Sklaven übernommen und nach Schweden gebracht und hat die Bibel in die Galasprache übersetzt. Und erst viel, viel später, Jahrzehnte später, wie lang das geht manchmal bei Gott, wo Einzelne feststehen und sich von Gott gebrauchen lassen, haben orthodoxe Priester diese Bibelausgabe bekommen, kamen zu einem lebendigen Glauben an Jesus, sind hinübergegangen zu den Galas, ohne dass sie jemand beauftragt hat, und es entstand dort eine kleine Gala-Gemeinde. Erst 1928 kamen die ersten Hermannsburger Missionare. Die wussten immer noch um den Auftrag von Ludwig Harms, der immer noch nicht verwirklicht war. Sendet Missionare zu den Galas. 1928 wurden sie gesandt. 1936 mussten sie wieder gehen wegen dem Abessinienkrieg. Das war die ganze Wirksamkeit. 1000 Christen waren damals. Um das Jahr 1959 waren es 20.000, als die Mekane Jesuskirche gebildet wurde. Heute sind es 500.000. Wenn Sie etwas wissen wollen von den Wirkungen Gottes, dann sind Sie frei vom Urteil, vom Erfolgsdenken, von dem, was kommt dabei raus. Lassen Sie sich doch nicht entmutigen, wenn es bei Ihnen nicht ganz so viel sind wie beim offenen Abend. Verstehen Sie? Das kann bei Gott noch viel wirksamer sein, was er im Verborgenen führt. Das Leben eines Dr. Ludwig Krapf, der da draußen so unscheinbar auf dem alten Korntaler Friedhof liegt. Da wurden Bewegungen für Gottes Reich angestoßen. Wenn sie feststehen, kräftig gegründet im Wort, kann Gott sie brauchen. Noch ein letztes, festbleiben. Festbleiben. Dass Gott die Geschichte mit sehr anfechtbaren Menschen schreibt, das ist doch klar. Dass die Leute von uns nicht verherrlicht werden, auch ein Martin Luther bestimmt nicht. Und all die Boten, die hatten sehr viel Schwächen, die wir gar nie verschweigen wollen. Umso wunderbarer ist uns, dass Gott weitermacht. Und das ist jetzt die Ermutigung für uns. Sonst würden wir sagen, ich weiß gar nicht, wie das in den Jahren nachher weitergeht, in der Zukunft. Jetzt richten wir noch unseren Blick weiter. Fest werden, feststehen, festbleiben. Wie wird das in der Zukunft sein? Da hat Melanchthon einmal an Prenz, unseren schwäbischen Reformator, geschrieben. Auch den hat offenbar der Mut verlassen, ob die Sache des Evangeliums noch gerettet werden könnte. Ich darf Ihnen sagen, mir geht's oft so. Dass ich manchmal denke, wenn der Unglaube in der Kirche so vorwärts schreitet, wenn so viel Entleerung geschieht, wenn so viel Widerstände in der Kirche da sind, da ist doch die Sache verloren, dann kann man doch gleich aufgeben. Da schreibt Luther an Prenz, du bist sehr niedergeschlagen. Das Beispiel Philipp Melanchthons steckt dich an. Er sorgt sich um den allgemeinen Frieden und um unsere Nachkommen. Das ist ein frommer, aber völlig unsinniger und unweiser Eifer. Gott wird nicht mit uns sterben. Sonst hätte er aufgehört, Gott zu sein. Und dann erzählt er vom Alten Testament und sagt, denk an Eli. Eli hat gemeint, die Sache Gottes wäre verloren, als die Bundeslade bei den Philistern war. Und die große Segenszeit und Blütezeit Israels kam erst nachher. Und als Saul untergegangen war, meinten die einen, Israel wäre endgültig verloren. Und Gott hatte seinen Boden bei der Hand. Und als Hus verbrannt war, da war die Sache des Evangeliums auch nicht vorbei. Ich kann heute denen nicht folgen, die unter Berufung auf endzeitliche Zeichen meinen, die Sache der Evangelisation wäre zu Ende. Wehren Sie dem. Gott will in unseren Tagen, so meine ich. Und ich meine, dass ich dafür auch den Heiligen Geist habe und dass es er mir gezeigt hat. Dass wir sehr wohl noch Möglichkeiten haben, das Evangelium in unserer Zeit zu predigen und zu sagen, das Evangelium wird auch in unserer Zeit Unruhe und Spannungen schaffen. Sie werden allein stehen, oft genug. Sie werden niemand hinter sich haben, aber sie dürfen mithelfen, dass große Wirkungen Gottes in unseren Tagen geschehen. Noch einmal Luther in Originalton. Glaube nicht ans Palatin. Die Sache des Evangeliums könne ohne Lärm, Ärgernis und Aufruhr getrieben werden. Du wirst aus dem Schwert keine Pflaumenfeder machen. Und aus dem Krieg keinen Frieden. Das Wort Gottes ist aber Schwert, ist Krieg, ist Umsturz, ist Ärgernis, ist Verderben, ist Gift. Seien Sie ein Bote Jesu, ertragen Sie das. Dass andere über Sie schlecht reden, dass Sie Knüppel zwischen die Füße geworfen kriegen. Halten Sie bloß nicht still. Machen Sie bloß keinen Frieden heute. Keinen dieser faulen Frieden. Machen Sie nicht mit im Ausgleich, sondern seien Sie ein Bote des Evangeliums. Reden Sie zur Zeit und zur Unzeit. Gott will große Dinge tun. Der Herr, der sich für Sie geopfert hat, der sein Leben für Sie drangegeben hat, der will Ihren Gehorsamschritt haben und dass Sie auf ihn trauen und auf ihn bauen. Der wird euch festbehalten bis ans Ende. Sie stehen das nicht durch. Aber er ist treu. Seine Treue ist wunderbar. Sie können sich in seiner Treue bergen und sagen, ich weiß nicht, wie das weitergeht mit unserem Schülerkreis an der Schule. Ich weiß nicht, wie das mit unserem Gebetskreis weitergeht, mit unserem kleinen Hausbibelkreis, den wir begonnen haben. Ich weiß nicht, wie das mit meinen Krankenbesuchen weitergeht. So viele von Ihnen sind in der Stille tätig. Da liegt Segen drauf. Gott wird euch festhalten bis ans Ende, dass Ihr Leben etwas mitwirken darf zur Ehre Gottes und zum Bau seines Reiches. Lösen Sie sich von falschen Sicherheiten. Glauben Sie nicht an die Kirche, glauben Sie nicht an irgendwelche Sicherheiten, sondern binden Sie Ihr Leben allein an den Herrn Jesus Christus und folgen Sie ihm und gehen Sie Ihren Weg fröhlich. Amen. Singen wir noch vom Lied 278, die Verse 5 und 6. wollen beten.
Herr Jesus Christus, du hast Menschen gebraucht in ihrer ganzen offenkundigen Schwäche, mit all ihren Eigenarten, und hast sie benutzt als deine Werkzeuge. Das war dein Wesen schon von den Anfängen deiner Gemeinde. Du hast unbrauchbare und fehlsame Menschen benutzen können und hast daraus ewiges Heil gewirkt. Darum wollen wir uns auch jetzt von dir zum Dienst rufen lassen. Wir wollen gehorsam werden deinen Aufträgen und wollen uns senden lassen, da wo du uns brauchst in unserer Umwelt. Herr, segne das Wort, das wir sprechen. Segne die kleine Tat, die wir tun. Lass du daraus große und weite Wirkungen hervorgehen. Und wir wollen allein deinem Wort glauben und gegründet sein auf deine Zusagen. Wir möchten dir danken für den Schatz deines Wortes, dass wir dies haben. Wir bitten dich jetzt auch für die ganze Christenheit. Du kannst eine Erneuerung schenken vom Wort Gottes her. Nicht eine Erneuerung der äußeren Formen und nicht eine Erneuerung der Ordnungen, sondern eine Erneuerung der Herzen. Dass Menschen umkehren und dir von Herzen vertrauen. Gib du auch in den Universitäten und Ausbildungsstätten Lehrer, die die Studenten und Prediger in deinem Wort unterweisen. Lass du überall, wo dein Wort gepredigt wird, allein dein Wort gehört werden und nicht Menschenmeinungen, Menschenansichten. Segne auch alle Gruppen und Kreise, in denen wir stehen. Wir wissen, dass sie sehr menschliche Formen sind, aber du kannst darin doch deine Gemeinde bauen. Lass das auch weiter geschehen, auch in der Arbeit des offenen Abends und in unseren Gemeindekreisen und all den Gemeinschaften und Gruppen und Kreisen, aus denen wir herkommen. Benütze uns da als deine Zeugen und lass du viel Frucht aufgehen. Mach uns frei von dem Schielen auf Menschenmeinung und Anerkennung und Achtung. Und lass uns dann auch fröhlich unseren Weg gehen, wenn andere uns Knüppel zwischen die Beine werfen. Dass wir allein auf deinen Weisungen hören und wissen, wenn du bei uns bist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Gib uns hier Klarheit, dass wir nicht einem frommen Starrsinn aufsitzen, sondern dass wir uns da auch wirklich von deinem Wort und von den Schwestern und Brüdern im Glauben leiten lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann singen wir noch vom Lied 207, die Verse 6, 7 und 8. Wir haben einen neuen Notizenzettel, den gelben, den müssen Sie jetzt mitnehmen, wenn er nicht schon in Ihrem Platz lag. Dann sind Sie informiert bis in die Adventszeit hinein. Und das ist prima, dann müssen wir das nicht mehr absagen. Nicht auf dem Notizenzettel steht, wir haben nächste Woche Mittwoch unseren Bazar. Wir danken all denen, die da mitgeholfen haben in der Vorbereitung, vor allem auch Frau Faul, die das Ganze ja so in der Hand hat. 10.30 Uhr bis 18 Uhr, die Hälfte des Erlöses ist für Fräulein Brinkmann in der Missionsarbeit in Thailand bestimmt, die andere Hälfte für unsere Gemeinde wird dort hauptsächlich in der Jugendarbeit eingesetzt. Dann sind wir dankbar für alle Kuchen, die uns da noch abgegeben werden. Und so steht alles auf den grünen Zetteln, die da ausliegen. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Am Freitag läuft in Kammerlichtspielen der Film Joni an. Nun brauchen wir nicht die Kinos füllen. Das ist ein Film von der Billy Graham Filmgesellschaft, wo der Film Zuflucht das letzte Mal kam. Das ist der zweite Film. Das ist immer etwas schwierig, das zu sagen. Es ist nicht ein Film, wo man deswegen eine Bibelstunde ausfallen lassen sollte. Verstehen Sie? Ich freue mich, dass dieser Film in unserem Kino läuft und dadurch vielen Menschen, die keinen Weg zu unseren Veranstaltungen finden, auf diese Weise das Evangelium verkündigen kann. Und jetzt wäre es wichtig, wie gelingt es uns, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen, die also in keiner Kirche sind. Ich habe den Film mit großer Freude, mit Gewinn gesehen. Auch meine Kinder waren tief beeindruckt von dem Film. Das will ich positiv dazu sagen. Aber nicht, dass Sie jetzt da erwarten, dass das also, was weiß ich, ein Insiderfilm ist. Das ist ein Film für Menschen von außen. Vielleicht können Sie, dahinten liegen viele solcher Plakate, die mitnehmen, an Ihre Garagentüre hinmachen, bei dem Laden in Ihrer Nähe abgeben oder so. Das halte ich für wichtig, dass Menschen aufmerksam gemacht werden. In allen Schulen sollten jetzt diese Plakate hängen, auch wo Sie Einfluss haben. Überreden Sie das doch, ob nicht eine Schulvorführung gemacht wird und solche Dinge. Das wäre sehr wichtig und bedeutsam. Dort hinten unter der Empore, gerade mir gegenüber auf der Fensterbank, auch Handzettel liegen da. Die können Sie bei Ihren Nachbarn in den Briefkasten werfen oder Bekannte im Geschäft darauf hinweisen. Gerade solche, die sonst nicht in einen Gottesdienst einzuladen sind. Am Samstag, auch alles in der kommenden Woche, haben wir ein Konzert von Herrn Hirzel und Fräulein Kummer und anderen mit einem reichen Programm. Da liegen hinten auch auf den Gesangbuchschränken Programme, da hängen die Plakate aus, da können Sie mehr davon sehen. Noch einen Tipp, ich will Ihnen immer Hilfen geben. Sie sagen, ich kann das so schlecht, ein Gespräch machen. Wir haben eine ganze Reihe dieser neuen Einmarkbücher, die machen ja eigentlich im Grunde die Buchpreise kaputt, das ist sicher zu überlegen, aber sie haben ihren Sinn nur da, dass durch die hohe Auflage sie im Grunde nichts kosten. Zum selber kaufen ein Buch um eine Mark, das lohnt sich nicht. Aber sie suchen für einen Besuch, für andere Menschen etwas. Das Buch von Peter Hane, von Klaus Eickhoff, von Anton Schulte über Gewissheit, von Helmfried Rüger über die Sportler und so weiter, wo Zeugnisse der Sportler drin sind. Das sind solche Dinge. Wir haben jetzt alle da drüben auf dieser Seite einmal hingetan an unseren Büchertisch. Die zurzeit neuen Bücher, da sind 8 neue erschienen. Auch von Bernhard Repsch ein Buch, die letzte Ansprache vor diesem großen, schweren Unfall an diesem Abend über das Sterben und über den Tod. Wenn Sie das mitnehmen und mit einem Menschen das ihm geben und darüber sprechen, dann ist das eine Missionsmöglichkeit. All diese, die vorne liegen auf den Zügen, an den Schrank, die kosten nur eine Mark. Unser Opfer wird heute von der Kirchenleitung erbeten für die Weltbibelhilfe, für die Verbreitung des Wortes Gottes in aller Welt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.